Ich bin Michael. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen im Japanuary. Und bei mir geht's hier heute noch gar nicht so richtig um Filme. Aber bei mir geht's ja immer irgendwie um Japan und so weiter. Was ich heute erstmal vorhab, ist noch so ein bisschen Reste essen. Das heißt, zuallererst muss ich mich beim guten Kaidan entschuldigen, denn offensichtlich habe ich einen Teil seines Jahresrückblicks in unserem Jahresrückblick vergessen und deswegen kommt der jetzt hier an dieser Stelle.
Ja, ganz zum Schluss mache ich noch einfach eine eigene Kategorie auf. Von euch scheint ja irgendwie keiner großen Leser zu sein und die Kategorie Bücher wurde einfach mal komplett ausgeblendet. Ja, ich kann ja vielleicht da einmal kurz eine Empfehlung reinschmeißen. Und zwar, ich habe in diesem Jahr ja schon recht bedeutende Autoren für mich entdeckt. Zum einen den Kobo Abe oder Abe Kobo, je nachdem. Da habe ich Die Frau in den Dünen und Das Gesicht des Anderen gelesen. Wird ja immer so ein bisschen als japanischer Kafka beschrieben. Ich weiß nicht, ich glaube, der Vergleich wird vor allem getätigt, einfach um irgendwelche Vergleichsmöglichkeiten heranzuziehen. Ja, kann ich sehr empfehlen. Also vor allem die gleichnamigen Filme sind auch sehr zu empfehlen. Also nochmal Die Frau in den Dünen und Das Gesicht des Anderen. Da hat auch der Kobo Abe selbst am Drehbuch mitgearbeitet. Also die sind schon sehr akkurat und ich will nicht sagen besser, aber die, also Buch und Film ergänzen sich da schon durchaus sehr gut. Und Nummer zwei wäre eine Autorin, nämlich die Ursula K. Le Guin, die ich jetzt in diesem Jahr das allererste Mal gelesen habe, nämlich mit dem Roman The Left Hand of Darkness. Ich weiß nicht, ob es die auf Deutsch gibt. Ja, doch, müsste es. Ja, und da geht's halt um einen Botschafter eines Imperiums, der auf einen Eisplaneten kommt, Winter genannt, auf dem die Bewohner des Planeten zum Beispiel kein Geschlecht haben und nur eines bekommen, wenn sie sich fortpflanzen. Und dann, ja, beginnt er immer wieder seine von der Erde mitgebrachten Konventionen zu hinterfragen. Also, was natürlich auch den Leser dazu bringt, das zu hinterfragen. Also, warum zum Beispiel rede ich von jemandem, der in einer Führungsposition ist, immer als Mann. Also immer benutze immer die Er-Ihn-Pronomen. Und ja, das ist halt ein Buch, das schon in den 60ern erschienen ist, oder? Ja doch, ich glaube die 60er. Und dass diese Fragen sich auch schon damals gestellt worden sind. Ja, ich kann generell empfehlen, lest mehr Ursula K. Le Guin, lest mehr Kobo Abe oder lest generell das. Ja, das kann ich so als Abschluss einfach gut mit auf den Weg geben, wie es immer so schön heißt, denkt, bevor ihr redet und lest, bevor ihr denkt. Ja, guckt nicht nur Filme, guckt nicht nur japanische Filme, guckt nicht nur Animes, lest mal Bücher, geht mal spazieren, ja, hilft der mentalen Gesundheit vor allem, ansonsten ein schönes, gutes Jahr und ja, tschüss und Sayonara. Und hört mehr K-Pop.
So, das war so ein kleiner Unfall. Das kam davon, dass der sich einfach noch eine Kategorie ausgedacht hat, was ja wunderbar ist. Aber ja, ist dann in meiner Planung noch drin gewesen. Aber irgendwie beim Schnitt und Zusammenbauen, das war wieder alles so ein bisschen auf dem letzten Drücker, waren noch zwei, drei andere Fehler drin. Zum Beispiel hat Max zweimal anmoderiert versehentlich. Und eine von Bastis Kategorien war zu früh, hat wahrscheinlich sonst sowieso niemand gemerkt, vielleicht, hoffentlich. Sonst tut's mir leid, war alles so ein bisschen auf den letzten Drücker und ein bisschen Larifari, aber so ist das bei uns manchmal. Ist ja auch das Kompendium des Unbehagens und nicht des Wohlgefallens und insofern müsst ihr damit leben. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit unserem großen Jahresrückblick. Ja, ansonsten, wie der Japanuary geht los, möchte ich nochmal alle herzlich einladen, auch gerne zu mir als Besuch hier in den Podcast zu kommen. Sind schon ein, zwei Leute, die da Sachen geplant haben. Es freut mich sehr. Max ist bestimmt wieder dabei. Gucken wir mal. Basti kommt vielleicht ein bisschen später. Und falls ihr Bock habt, mit mir zu reden, das können wir alles aushandeln. Das lässt sich vielleicht irgendwie anstellen. Der Plan ist jedenfalls, dass alle, die Bock haben, im Januar so ungefähr Pi mal Daumen 8 japanische Filme schauen. Das wird bei mir sowieso wieder mehr. Ich schaue ja sowieso nichts anderes, aber ist ja immer eine gute Gelegenheit, auch mit ein paar anderen Leuten sich auszutauschen und zu gucken und zu machen. Und ich habe noch keinen so richtigen Plan. Ich habe noch ein paar Filme vom letzten Jahr, die ich im Podcast noch nicht besprochen habe, die werde ich noch nachholen. Und ich habe mir vorgenommen, das Tsukamoto-Gesamtwerk nochmal durchzugehen. Da gibt es dann sicherlich auch nochmal ein paar Folgen zu. Schauen wir mal, was sonst noch anfällt. Vielleicht gibt es auch noch ein paar gute Kinofilme und so weiter. Mal sehen, irgendwas geschieht hier in diesem Rahmen. Ansonsten habe ich heute noch so ein bisschen über Weihnachten und Neujahr, was ich erzählen kann. Und ein bisschen E-Mail noch von Rolf, da steht ja noch was an. Da ist ja noch der Filmteil übrig geblieben. Und insofern kann man ja mal einfach ein bisschen noch über Filme dann in dem Kontext reden. Also es ist doch so ein bisschen Japanuary, als hätte ich mir das extra aufgehoben für diese Gelegenheit. Wirklich doch gleich viel schlauer, ist das nicht toll. Aber ja, lasst uns noch mal ganz kurz ein bisschen über Weihnachten und Neujahr reden. Weihnachten ist ja hier eigentlich keine große Angelegenheit. Das ist ja mehr so ein Pärchen feiern gemütlich einen Abend und dann ist es wieder vorbei. Viele Leute essen Kuchen und Hühnchen. Hühnchen bevorzugt von Kentucky Fried Chicken, denn die haben sich das ausgedacht. Die dachten, ja, überall in anderen Ländern fressen sie irgendwelche Vögel. Vermarkten wir jetzt Hühnchen als Weihnachtsimbiss quasi. Und ist dann sauteuer und überall gibt's Hühnchen und Kuchen und bla. Und dann ist auch Weihnachten relativ schnell vorbei. Was ich ganz lustig fand, war vor Corona, war immer so ein Weihnachtsmarkt in Osaka. Der war beim Sky Building, was bei mir gar nicht so weit hier weg ist. Und da ist auch die deutsche Botschaft drin. Und dementsprechend haben die das, glaube ich, immer so ein bisschen geleitet. Oder zumindest ein paar Leute von denen. Und das war so ein relativ kleiner, netter, authentischer deutscher Weihnachtsmarkt. Und das war ganz nett. Und letztes Jahr kam dann erstmal wieder eine andere Veranstaltung in Nakanoshima, habe ich auch schon ein paar Mal drüber geredet. Die haben da immer so eine bombastische Leuchtshow. Und da hatten sie letztes Jahr noch einen Weihnachtsmarkt daneben und daneben noch eine Kunstausstellung. Und das war eigentlich alles ganz cool. Nur viel zu viele, viele, viele Leute waren da, sodass man da eigentlich nicht so richtig anstellen konnte. Klar, ich konnte die Show sehen, ich konnte mir die Kunst angucken. Aber du konntest zum Beispiel kein Essen kaufen, weil du einfach eine Stunde oder so wartest. Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Also weiß ich, da ist mir meine Freizeit doch zu schade für, als dass ich auf dem Weihnachtsmarkt eine Stunde für eine Bratwurst warte. Nee, kein Bock. Da gehe ich lieber nach Hause und brate mir eine Wurst da. So, das war letztes Jahr. Und dieses Jahr war es ganz lustig. Da war wieder der beim Sky Building. Aber mir wurde gesagt, da sind keine Deutschen mehr dran beteiligt. Und man merkt es am Menü. Da gibt es dann irgendwie Eisbein und Sauerkrautsuppe und Glühwhisky mit Apfel und Zimt. Und irgendwie, was war das? Milchtee mit Rum und Schuss. Rum ist der Schuss. Ja, so irgendwie, ich glaube, mit Rosinen und Rum war es dann. Also zumindest die Getränke waren geil. Die Bratkartoffeln waren grenzwertig, die es da gab. Also die sahen furchtbar aus. Geschmacklich war es okay. Und diese Eisbein-Sauerkrautsuppe habe ich mich nicht getraut. Aber ja, war jedenfalls ganz witzig, weil man so gemerkt hat, das sind jetzt irgendwelche Leute, die sich was ausdenken, was so ein bisschen deutsch wirkt. Und dann gab es auch irgendwie heißes Bier und also Sachen. Also sehr experimentell, aber deswegen nicht unbedingt schlecht. Also die Getränke, die ich probiert habe, waren super gut, aber ein bisschen komisch. Und später, also an Heiligabend, das war ja ein Sonntag, war ich dann in Tennoji. Da ist ja ein relativ netter kleiner Park und der war auch komplett vom Gras befreit. Das stört ja eh nur. Und da war dann jetzt ein größerer Weihnachtsmarkt und der war aber auch viel, viel zu voll. Das Essen sah saugut aus, also auch relativ authentisch. Dementsprechend halt viel, viel Würste und so Kram, sah lecker aus. Und aber auch wieder die Schlangen viel zu lang, man hatte keine Chance, irgendwas zu essen zu kaufen. Ein paar haben es schon so gemacht, die haben sich irgendwie an einem Stand was gekauft, sind dann mit dem Essen in die nächste Schlange, um sich dann wieder was zu kaufen. Und da hatten sie wenigstens was zu essen, während sie warten. Also schon relativ furchtbar. Aber sah alles gut aus, sehr authentisch deutsch. Ist natürlich auch gleich ein Fußballplatz oder was ist Futsal? Also quasi so Hallenfußball ist das, glaube ich. Aber eben auf einem Platz draußen ist es sehr, sehr verwirrend. Aber ich finde das authentisch, dass man quasi neben einem Weihnachtsmarkt einfach Fußball spielt. Finde ich gut. War auch heiß genug, dass die sich da nicht warm anziehen mussten. Total in Ordnung. Gut, und von da aus ging es aber weiter. Der Plan war, Richtung Nakanoshima zu gehen, wo dann halt eben wieder diese Lichtshow war. Da habe ich dann auch gar nicht mich getraut zu gucken, wer da irgendwie wo was zu essen verkauft, weil das einfach auch schon so überrannt war, dass das keinen Sinn ergab. Aber auf dem Weg dahin in Namba. Namba hat so zwei Einkaufszentren, das eine heißt Namba City und Namba Park, sie sind so direkt aneinander. Und im Zwischenraum ist da so ein kleiner Hof. Das sieht man auch von außen gar nicht, wenn man da nicht weiß, dass da was ist, da hat man keine Chance, das herauszufinden, außer wenn man sagt, oh, ich muss mal pullern und will da drin zum Klo gehen. Dann sieht man zufällig, huch, da ist noch ein kleiner, geiler Weihnachtsmarkt. Und da gab es da unter anderem gegrillte Käse-Sandwiches, die ziemlich gut waren. Es gab aber auch einfach mal gute Brezeln und Laugen-Croissants, die dann aber hier Brezel-Croissants hießen. Denn man kennt das Konzept von Laugenteig nicht. Man weiß aber, aha, Brezel verstehe ich. Und Brezel muss sich ja nicht zwangsläufig auf die Form beziehen, sondern ist ja auch okay, wenn man einfach sagt, ah, das ist derselbe Teig wie eine Brezel. Also insofern, Brezel-Croissants, die waren super geil und super lecker und super gut. Und da habe ich noch den Weihnachtsmann getroffen und habe kurz mit dem geplaudert. Und dann fragt mich der Weihnachtsmann, hey, woher kommst du? Dann sage ich, ich komme aus Deutschland. Und wo kommst du her? Sagt er, aus Australien. Dann sage ich, das kann gar nicht sein, du kommst vom Nordpol, du Arschloch. Arschloch habe ich nicht gesagt, aber das habe ich mir gedacht. Nimm doch bitte mal deine Arbeit ernst, also wirklich. Ich bin enttäuscht. Nee, war ein sehr netter Typ. Hat auch ein sehr schönes Kostüm gehabt. Aber also wirklich, Australien. Ne? Egal. Das war jedenfalls ganz cool und ganz schön. Und ja, alles wunderbar. Und dann eben die Straße von Namba hoch bis Umeda ist ja auch ganz wunderbare Beleuchtung. Und dann konntest du da so kleine Leuchttafeln kaufen, um deiner Liebe irgendwie eine Botschaft zukommen zu lassen. Und ein großer Teil dieser Straße war ja voll mit irgendwelchen Botschaften von Fans für irgendwelche K-Pop-Idols, was auch schon wieder so ein bisschen, naja, Menschen sind komisch, ist eben so. Ja, und das war dann eigentlich auch schon Weihnachten, sonst habe ich gearbeitet und war so ein bisschen wild. Und da war Neujahr, war ja jetzt irgendwie doch mal. Und dann habe ich wieder Kohaku geguckt. Kohaku ist ja bekanntermaßen ein großer eine große Musikveranstaltung, Rot gegen Weiß. Und was mir nie so richtig bewusst war, ich wusste, das ist irgendwie ein Wettbewerb, zwei Teams, eins gewinnt. Und ursprünglich war es wohl so, dass Rot die Frauen waren und Weiß die Männer. Und da hat immer Weiß gewonnen, weil da die Johnnies waren und Johnnies ist ja so beliebt, da hat dann sonst niemand eine Chance. Und Johnnies kommen aber nicht mehr ins Fernsehen, weil jetzt doch endlich mal, also ich meine, das wusste schon jeder, das wusste ich, als ich das erste Mal von dieser Firma gehört habe, ne, Johnnies Entertainment heißen sie, glaube ich, oder hießen sie, jetzt haben sie gleich ihren Namen geändert oder wollen ihren Namen ändern. Jedenfalls hatte ich das damals schon gehört und das war mir ja eigentlich schon immer bewusst, das wurde jetzt aber offiziell nochmal so richtig zum Skandal dieses Jahr, dass der Johnny Kitagawa, der Oberchef von denen, eigentlich die ganze Zeit die kleinen Jungs gebumst hat. Na, also das ist eine Agentur quasi für Boygroups und die fangen da eben als Teenager an oder so und da hat er sich schon an denen vergangen und all so Scheiße und das wurde schon seit Jahren und Jahren immer mal wieder angeprangert. Aber weil der Johnny eben so gute Medienkontakte hatte oder besser Kontrolle über die Medien, haben die sich halt nicht getraut, da irgendwas zu berichten. Und da kam dann aber jetzt dieses Jahr eine BBC-Doku Doku, die da relativ viel nochmal aufgegriffen hat. Und war es halt irgendwann nicht mehr zu leugnen. Und da der Johnny auch schon eine Weile tot ist, wüsste ich auch nicht, warum man das noch leugnen sollte. Warum soll es da halt eben diesen toten Perversling irgendwie noch schützen? Insofern, ja, treten diese Menschen, die bei der Agentur unter Vertrag sind, eigentlich erstmal skandalbedingt nicht mehr im Fernsehen auf. Das heißt, dass jetzt plötzlich das rote Team gewonnen hat, einfach mal. Und das ist wohl was, was normalerweise nicht passiert. Und was dann nochmal zeigt, wie massiv eben ja diese Johnny-Fans da quasi alles manipuliert haben. Ja, ist aber jedenfalls immer eine relativ interessante Show. Hat so ein bisschen was vom Eurovision Song Contest, wobei ich die Musik und die Auftritte ein bisschen weniger peinlich finde, wobei da auch schon mit Geschmack und Qualität ein bisschen gegeizt wird. Also da sind immer so, weiß nicht, 3, 4, 5 Lieder bei, die ich gut finde und ein paar andere, die dann eher so ein bisschen fragwürdig sind. Aber generell würde ich schon sagen, ist die Qualität ein bisschen höher als beim Eurovision Song Contest. Und ganz lustiger Eklat dieses Jahr. Sie wollten noch einen Weltrekord fürs, wie heißt das Ding? Kodama ist das, glaube ich, wo du dieses Holzgerät hast mit einem Ball an der Schnur und dann kannst du den da so hin und her spielen. Und da wollten sie eben einen Rekord machen mit den meisten Leuten, die das so hintereinander weg so einmal können. Und es war dann relativ schnell offensichtlich, dass Nummer 16 eben verkackt hatte. Und die haben aber einfach weitergemacht und zum Schluss hieß es so, ja, ihr habt den Rekord geschafft und Twitter ist explodiert und dann mussten sie später doch irgendwann nachreichen, dass sie den Rekord nicht geschafft haben, weil es zu viele Beschwerden gab. Es hat auch den Server des NHKs gesprengt wegen Meldungen und so weiter. Das muss jetzt auch nicht nur das gewesen sein, aber das war schon ein ziemlicher Eklat. Ähnlich wie, zu Weihnachten sagte ich, da isst man Kuchen. Und es gibt so einen großen Laden, der heißt Daimaru, ist so ein Department Store. Und da haben dieses Jahr ganz viele Leute Erdbeertorten bestellt, die dann geliefert wurden und alle aussahen wie hingekotet. Auch ein Riesen-Eklat, der dann auch zu lustigen Kostümen und so weiter führte. Es hat sich tatsächlich jemand als missratener Kuchen verkleidet. Finde ich gut. Aber ja, das war dann so der große Eklat der Sendung und plötzlich hat Rot gewonnen. Also es war zumindest ein bisschen Aufregung da und das war ganz nett. Und ja, das ist immer so 11:30 vorbei und dann gehen viele Leute eben zum Schrein für den ersten Schreinbesuch des Jahres und habe ich da auch mal probiert. Und da war dann aber auch so viel los, ein bisschen wie beim Weihnachtsmarkt, da stehst du mindestens eine Stunde an, bis dann da einmal beten kannst und denkst, ja, leckt mich am Arsch, es fängt auch gerade an zu regnen, brauche ich nicht unbedingt. Und insofern habe ich das dann sein lassen, bin wieder nach Hause gegangen, ich hatte auch schon irgendwie eine Magenverstimmung, weil ich so viel Scheiße gefressen habe, ist nicht gut. Stichwort Essen, Neujahrsabend isst man bekanntermaßen sober. Die waren auch ganz geil und dazu gab es noch ein bisschen Pizza. Und am Neujahrstag isst man ja eigentlich, es heißt Osechi, habe ich diesmal nicht gegessen, denn es ist sau aufwendig, das zu kochen. Und wenn du es kaufen willst, ist es sau teuer. Und dann ist da auch noch ein Haufen Essen bei, was ich nicht mag. Also das ist weggefallen. Aber es gibt immer noch eine Suppe, die heißt Osoni. Da habe ich jetzt 3 Varianten von gegessen. Einmal die Osaka-Variante, einfach nur mit weißer Miso-Suppe, ein bisschen Gemüse, vielleicht ein bisschen Huhn und einem Mochi, also so einem Reiskuchen drin. Das sind auch dann die, die gerne an Neujahr dann viele Rentner sterben lassen, weil die halt so schleimig klebrig sind, dass die denen alles im Hals verkleben und die dann ersticken. Ja, gibt es jedes Jahr ein paar Tote. Auch so eine Sache, die man vielleicht da einfach im Alter lassen sollte. Aber ging ja letztes Jahr gut, warum soll es dieses Jahr dann nicht gut gehen? Ne? Irgendwann ist dann halt der Punkt, wo du es nicht mehr geschluckt kriegst. Ja, tragisch. Aber das ist so die Osaka-Variante. Da habe ich noch die Kagawa-Variante gegessen, die im Prinzip genauso ist, aber in dem Mochi sind noch rote Bohnen, was ein bisschen pervers klingt, weil du halt diese salzige Suppe hast und die süßen Bohnen. Schmeckt aber eigentlich ganz gut. Also dieses Konzept von süß und salzig zusammen, das sollte man nicht unterschätzen. Ich tue es immer wieder und liege eigentlich immer falsch, weil es immer doch irgendwie schmeckt. Manchmal finde ich es getrennt dann doch besser, aber eigentlich schmeckt es immer. Und insofern, das schmeckt auch, macht man nichts mit falsch. Und diesmal gab es die Kumamoto-Variante, wo die Suppe ich habe auch vorher schon mal gegessen, vor langer Zeit, etwas andere Variante mit klarer Suppe, die eher so ist wie in Tokio. Also habe ich vier gegessen. Aber sonst auch mit einem Mochi drin und ein bisschen Gemüse, nichts Weltbewegendes. Und jetzt habe ich die Kumamoto-Variante gegessen, wo die Brühe auf Tintenfischbasis ist und dann riecht das ein bisschen streng nach Fisch und da hast du da so knorpeligen Tintenfisch drin. Nicht mein Liebling, also die Suppe schmeckt gut, aber ich stehe nicht so auf diesen Tintenfisch, weil der ist halt so hart und hast da irgendwelche Knorpel drin und so weiter. Muss nicht sein, ist nicht so. Also ohne den Tintenfisch fände ich es besser. Und ist aber alles ganz cool und so typisches eben Neujahrsessen, das man ruhig mal machen kann. Ist auch nicht so schwer zu kochen, so ein Süppchen. Insofern ist das alles ganz munter und froh. Und dann bin ich aber auch man will ja dann doch irgendwo zum Schrein gehen und eine Schülerin von mir hatte mir eine Empfehlung gegeben in Kyoto. Sie meinte so, ach, das ist nicht so beliebt und dann bin ich dahin. Sekunde, ich guck mal gerade nach, wie der heißt. Hier. Das ist der Iwashimizu-Hachimangu. Ein Riesenschrein mit Riesenspektakel. Die haben da irgendwie so ein Ding mit Pfeilen, die dir wohl irgendwie Glück bringen sollen und dann haben sie da auch riesige Pfeile vorne vor der Tür und also Kram und da kam ich dann gerade noch an, dass ich mir meine Omikuji kaufen konnte, also diese so quasi Horoskopzettel, die sagen dir, wie dein Glück dieses Jahr ist. Ist nicht so überragend. Eins war ganz gut, also ich habe zwei, eins war ganz gut und eins war so nicht gut, aber steigend. Also ich soll mich wohl anstrengen dieses Jahr und dann wird alles fein. Wie es eben immer so in Horoskopen ist, gibt dir Mühe und alles wird dann doch irgendwie gut. Die sind aber insofern diesmal ganz niedlich, weil die so in so kleinen Tierfigürchen drin sind. Und dieser Schrein, der ist berühmt für Tauben, das heißt, ich habe eine Taube und jetzt ist das Jahr des Drachen, das heißt, ich habe noch einen Drachen gekauft. Und die sind ganz reizend und ganz niedlich. Und da ich an so Horoskopblödsinn nicht glaube, ist mir der Teil zumindest egal. Aber die Figuren sind niedlich und schön. Genau, und dann war ich halt da. Und weil das in der Nähe von Uji war und ich gerade noch den ersten Sound Euphonium-Film gesehen habe, der so ein bisschen die erste Staffel wohl zusammenfasst, bin ich nach Uji gefahren, denn da spielt das und bin da auf den Berg gestiegen, wo so irgendwie eine Szene von dem Film ist, hab mir noch so ein, zwei andere Ecken da angeguckt, noch ein paar Schreine und Tempel angeguckt. Und die Gegend ist ja auch berühmt für Murasaki Shikibu, wo wohl demnächst eine große Fernsehserie starten wird. Die hat ja geschrieben hier das Genji Monogatari, einen der großen Klassiker der japanischen Literatur. Ich hab's noch nicht gelesen, aber wer sich vielleicht für literarische Klassiker erwärmen kann, möge das durchaus lesen. Ist ein ganz, ganz großes Ding. Kriegt man auch ganz billig auf Deutsch hinterhergeschmissen. Ich habe es, glaube ich, auch damals irgendwann mal für 0 Euro gefunden. Aber jetzt ein Freund von mir hat es wohl für 99 Cent entdeckt. Das kann man sich mal leisten. Kann man machen. Und dann ist ja so ein paar Figürchen und so weiter rum. Da ist auch der, ich glaube, es ist ein Tempel. Heißt euch Byodo-in, das ist das Ding, was auf den 10 Yen-Münzen drauf ist. Ist da auch in der Ecke und die ganze Gegend ist sehr berühmt für Matcha. Da war ich auch irgendwann schon mal und hab so geilen Matcha-Espresso geschenkt bekommen. Und das war ziemlich gut. Und ja, gerade als ich dann von diesem Trip dann auch wieder nach Hause bin, war im Zug irgendwie so eine Ansage, Entschuldigung, wir bremsen mal ein bisschen ab, da war wohl ein Erdbeben und bin nach Hause und guck so ins Internet und sehe schlimme Dinge und gucke dann ins Fernsehen und da kam eine Erdbebenwarnung nach der anderen und Taifunwarnung und alles große Scheiße. Ihr habt sicherlich in den Nachrichten gehört. Da so ein bisschen im Norden von mir, also am anderen Ende des Landes quasi, das Land ist ja sehr dünn quasi, war ein riesiges Erdbeben. Ich glaube, das stärkste war 7,4, was glaube ich so stark ist wie das in Fukushima. Und da kam auch immer so die Meldung, ah, den Atomkraftwerken, da geht's noch gut, da ist noch nichts passiert. Haben sie auch irgendwie Tsunami-Warnungen gegeben, irgendwie für 5 Meter hohe Wellen und so Scheiße. Haben auch nochmal, ich glaube, das war auf Twitter, wo es da auch nochmal hieß, 70 Zentimeter reicht, dass du stirbst. Ne, dann reißt sich erstmal das Wasser um und vor allem wird da auch ganz viel Scheiße mit dem Wasser mitgeschwemmt, weil er auch keine Sau dran denkt. Ne, so irgendwelche Holz- und Metallteile, die dann irgendwie dir in den Leib gerammt werden, voller Schwung. Keine Freude. Und das Letzte, was ich gesehen hatte, sind wohl 30 Menschen verstorben, ein paar verschüttet. Ein Go-Nagai-Museum ist wahrscheinlich abgebrannt. Ganz, ganz schrecklich. Und da fängt das... Ja, super an. Na, also interessant oder nicht interessant im Zusammenhang mit Twitter. Twitter wird ja von den meisten Japanern genutzt, vor allem auch eben um in solchen Fällen Nachrichten zu verbreiten. Interessanterweise ist der Algorithmus so zerfickt, dass er dir nicht mehr den Kram in chronologischer Reihenfolge anzeigt, was dann halt bei sowas sehr wenig hilfreich ist, genauso wie das zum Beispiel ein Account, der eben regelmäßig die Informationen verbreitet, dann irgendwie gesperrt oder nicht gesperrt oder zumindest in seiner Funktionsweise eingeschränkt wurde wegen Spam, weil die zu viel Nachrichten gepostet haben. Überraschung, ja, ne? Und also scheiße, da gab es sehr, sehr viel Kontroverses und einfach die Feststellung, dass Twitter in dieser Form für solche Fälle einfach nicht mehr zu gebrauchen ist. Also die haben dann wohl auch diesen Account als öffentliches Institut oder irgendwie sowas in der Richtung anerkannt und dann waren diese Einschränkungen halt zumindest weg. Aber ja, es ist kompletter Scheiß. Genauso gab es dann wohl viele Fälle, wo Leute die Plattform genutzt haben, um Falschmeldungen rauszugeben. Wurde auch erstmal gewarnt, dass viele Leute irgendwelche Sachen posten würden, die vielleicht von ganz anderen Erdbeben kommen, um irgendwie Panik zu verbreiten. Und ein paar andere Leute haben auch so Sachen gepostet, wie zum Beispiel, dass sie in irgendeinem Haus eingeschlossen sind, dann gibt es die Adresse aber gar nicht. Also ganz, ganz viel Scheiße unterwegs, diesem verfluchten Internet. Alles ganz furchtbar, also... Ja, zumindest scheint aber tsunami-technisch nichts Schreckliches passiert zu sein. Die AKWs haben alle überlebt. Hätte sonst eventuell im schlimmsten Fall halt nochmal sowas Fukushima-mäßiges kommen können. Das braucht, glaube ich, niemand. Ne? Also, ja, kein erfreulicher Start ins neue Jahr. Aber das ist soweit das, was ich... zu sagen habe und was ich noch zum Jahresrückblick nachzutragen hatte. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt nochmal Rolfs E-Mail zum Thema Film. So, also, Rolf, Kapitel 4, Film. Na, also die anderen drei Kapitel haben wir ja schon in einer anderen Folge bearbeitet und jetzt wird hier noch nachgereicht. Wie immer verlese ich einfach mal, was er so schreibt und kommentiere zwischendurch. Also Kapitel 4, Film mit sehr vielen Ausrufezeichen. Entschuldigung. Und da hältst du uns ja immer gut auf dem Laufenden. Habe ich in letzter Zeit nicht so gemacht, aber vielen Dank. Insofern vielleicht einfach mal deine Meinung zu ein paar Regisseuren, Filmen, die ich zuletzt für mich entdeckt habe. Gerne auch deine Lieblingsfilme von ihnen. So, als erstes kommt dann hier Hirobumi Watanabe. Ganz, ganz fantastischer Typ, möchte ich gleich schon mal sagen. Hirobumi Watanabe dürfte die Entdeckung des Jahres für mich sein. I'm really good, Techno Brothers, Party Round the Globe, Life Finds a Way. Alle super, wobei letzterer schon zu einem Lieblingsfilm geworden ist. Ich mag seine ruhige Erzählweise, Schwarz-Weiß-Fotografie und vor allem den Sinn für Humor und soziopolitischen Kommentar. Und ja, kann ich mich nur anschließen. Er ist ganz, ganz großartig, ganz fantastisch. Sein Debütfilm war ja damals auf einer Blu-ray von Third Window Films. Da gab es so ein New Directors from Japan Dingsy hieß es, glaube ich. So eine Box mit verschiedenen Kurzfilmen und dann war sein Film And the Mudship Sails Away da auch noch mit bei. Und der war aber eigentlich auch kein Kurzfilm, kann man so nicht nennen. Aber der war auch schon sehr, sehr gut. Noch ein bisschen unrund, aber hat eigentlich auch schon alles, was Rolf hier jetzt so beschrieben hat. Also der Humor war schon da. Du hattest Shibukawa, wie heißt er? Kiyohiko Shibukawa in der Hauptrolle. Der spielt natürlich gut. Die anderen Rollen waren so ein bisschen und der war so ein Taugenichts auf dem Land und das war eigentlich ziemlich witzig und ziemlich gut und ganz toller Film. Kann man ruhig mal gucken, wenn man da noch irgendwie rankommt. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten meine Lieblingsfilme, ich habe hier gerade Internetprobleme. Einen Moment, jetzt geht's wieder. Meine Lieblingsfilme müsste ich gerade mal gucken. Ich habe auch ungefähr die gesehen, die er hier erwähnt hatte. Also Techno Brothers hatte ich ja neulich erst mit Daniel besprochen. Ich glaube ja sonst, Life Finds a Way war sicher der beste. Party Round the Globe, Techno Brothers, auch ganz fantastisch. Ich bin immer noch traurig, dass ich den Poolside, meinen damals auf Nippon Connection, verpasst habe. Da schwärmt ja Daniel heute noch von. Aber ja, sind noch ein paar, die ich nicht gesehen habe. Die ich kenne, sind aber alle super. Er hat ja auch eine Episode für diesen Karmata Prelude gemacht, den ich auch auf der Nippon Connection gesehen habe, was auch gut war, aber da auch komplett aus dem Konzept gefallen ist. Und was ich noch sonst nachtragen wollen würde, sind so seine kleinen Schauspielauftritte in Over the Town, der auch ganz, ganz großartig ist. Das ist ein Film von Rikia Imaizumi, wo er am Ende irgendwie kurz auftritt. Und Ikite Yokata, den ich auch sehr, sehr gut fand, wo er auch irgendwie auftritt, aber den hat auch keine Sau gesehen, der ist auch nirgends irgendwie so richtig verfügbar, außer auf DVD. Hier auf Letterboxd heißt er auf Englisch I'm Glad to Be Alive, was aber auch kein offizieller Titel, glaube ich, ist. Also, ja, aber Hidobumi, ganz, ganz großartig, kann man nichts, auch wirklich gar nichts mit falsch machen. Sehr, sehr skurriler, eigensinniger Stil, sollte man lieb haben und toll finden. Dann haben wir Shuichi Okita, kann ich auch gleich sagen, bin ich ganz großer Fan von, fantastischer Regisseur. Bei dem fühle ich mich immer sicher, weil seine Figuren eben genau das sind und es nie zu einem großen Drama kommt. Alles schön kuschelig, aber profound gehalten, oder profund, es gibt das Wort auf Deutsch auch, profund, ja, das stimmt. Habe ich jetzt versehentlich verkackt hier. Entschuldigung. Zuletzt hat mich One Summer Story glücklich gemacht und Woodsman and the Rain als Lieblingsfilm von ihm abgelöst. One Summer Story habe ich immer noch nicht gesehen. Woodsman and the Rain, würde ich fast sagen, ist eventuell noch mein Liebling, wobei natürlich da ganz dicht dran The Fishtail ist. Hier Sakana no Ko, der glaube ich, letztes Jahr so einer meiner absoluten Lieblingsfilme war. Ich würde sonst noch empfehlen The Chef of South Polar, den ich ganz toll fand. Und einen, der so ein bisschen untergegangen ist, der glaube ich irgendwie nie so richtig aufgetaucht ist, The Mohican Comes Home, weil der so ein Klischee bedient, was ich ganz gerne mag. So der gescheiterte Junge kommt nach Hause und Ja, dann gibt es da so ein bisschen Familienprobleme. Was ich aber auch nochmal anmerken muss, was Rolf anscheinend auch immer noch nicht gesehen hat, was eine Schande ist. Rolf, schäme dich. Hibana, die wahrscheinlich immer noch beste Netflix-Serie, die je gemacht wurde, wo er mit ein paar anderen Leuten Regie geführt hat. Die anderen Leute wären dann Ryuichi Hidoki, der auch unter anderem hier Vibrator oder Noise gemacht hat, oder Yellow Elephant, der auch ganz großartig sein muss. Dann ein Mensch namens Yasutaka Mori, den ich ansonsten nicht weiter kenne, aber Kazuya Shiraishi, hier Blood of Wolves und so weiter, Kamen Rider, Black Sun, Lesson in Murder hat der gemacht, und eben noch jemand, der heißt Shinji Kuma, den ich jetzt auch noch nicht so wirklich kenne, aber trotzdem, ja, da ist er eben auch noch mit bei, und das ist ein ganz, ganz großes Ding. Ich würde immer noch sagen, die beste Netflix-Serie, die ich je gesehen habe, war auch damals der Grund für mich, Netflix überhaupt anzuschaffen. Lief 2016, auch schon wieder ewig her. Damals liefen auch die ersten zwei Folgen auf der Nippon Connection durch und haben die Leute so ein bisschen verstört. Denn es geht um ein Comedy-Duo. Die Serie ist ja nicht besonders witzig, sondern es ist halt eine Dramaserie, und das beißt sich vielleicht so ein bisschen, aber ist ganz, ganz fantastisch. Muss man unbedingt schauen. Ich sehe hier auch gerade die Wertung auf Letterboxd, da ist die 5-Sterne-Wertung mit 77 Stimmen deutlich am höchsten. Das nächste wären 4 Sterne mit 46 Stimmen. Also Hibana unbedingt gucken. Wie kann man Hibana nicht gesehen haben, wenn man Netflix hat? Das ist unmöglich. Ja. Guck mal weiter, was macht hier der liebe Rolf? Als nächstes hat er Katsuhito Ishii. Da schreibt er: Dank der Third Window Box Sets jetzt so ziemlich alles von ihm geschaut, und man darf wohl gelinde als außergewöhnliche Präsenz im Jahr im man hä? Man und man darf wohl gelinde als außergewöhnliche Präsenz im japanischen Filmbiss bezeichnen. Da fehlt irgendwie, glaube ich, ein Wort. Egal, wir verstehen ihn. Am liebsten mochte ich allerdings seine etwas ruhigeren Filme Hello Junichi und Sada Soi, die aber noch komplett seine Handschrift tragen. Und dieses besagte Boxset, das besitze ich. Ich habe es aber immer noch nicht geschaut, wie so viele Discs, die ich von Third Window Films kaufe und dann, vernachlässige. Was habe ich überhaupt von ihm gesehen? Eigentlich nur Smuggler, das ist aber schon ewig, ewig her, und das kann auch gut sein, dass der geschnitten war. Und dann eben Funky Forest und Taste of Tea. Und Funky Forest war ja nur einer von drei Regisseuren. Taste of Tea hat er dann alleine gemacht. Und die sind natürlich alle beide absolut überragende, fantastische Meisterwerke des japanischen Kinos. Und wer die nicht mag, und der ist ein bisschen komisch. Und ich sehe, Rolf hat den 3 und 3,5 Sterne gegeben. Rolf, du bist ein bisschen komisch. Nee, aber ganz, ganz großartig. Ich muss auch unbedingt endlich mal dieses Boxset durchgucken. Aber es ist ja jetzt Japanuary, insofern. Gucken wir mal. Dann haben wir hier als nächstes Naoko Yamada. Auch ein großer Gateway zum Anime. K-On! The Movie, Liz and the Blue Bird und vor allem A Silent Voice, der ist ganz wunderbar über einen gehörlosen Teenager und ihre Beziehung zu einem Bully, der selbst zum Außenseiter wird. Und letzteren habe ich auf jeden Fall gesehen, der war ganz toll, kann ich nur empfehlen. Ich guck mal gerade, die hat hier auch Nichijou gemacht. Guckt Nichijou. Ich habe sie auch neulich schon mal erwähnt, glaube ich, im Rahmen einer Folge mit Daniel, wo ich sagte, dass sie bei Modern Love Tokyo mit Regie geführt hat, unter anderem mit Naoko Ogigami und Kiyoshi Kurosawa zusammen und noch ein paar anderen. Ich habe es noch nicht gesehen, Daniel hat es angefangen, und was ich von ihm bisher gehört hatte, war noch nicht so überragend. Ja, aber Nichijou gucken. Nichijou ist super. Sie war auch hier bei Haruhi Suzumiya Beteiligte. Auch gucken. Ganz großartig. Alles geiler Scheiß. Wie kann man es nicht mögen? Kyoshi Sugita. ist hier als nächstes. Leider nur zwei Filme mit Untertitel verfügbar. Beide großartig. Haru Harada-sans Recorder und A Song I Remember. Absolute Slow Burns, atmosphärisch sehr dicht im Cinema-Varieté-Stil gehalten. Da muss ich jetzt selber erstmal gerade gucken. Kenne ich nicht diesen Menschen. Dachte ich mir gerade schon. Noch nichts von gesehen. Kann ich nichts zu sagen. Nehmen wir mal als Empfehlung. Ansonsten fand ich folgende Filme so richtig gut. Gerne deine Meinung zu denen. Nons, Fuck You to Covid. Ribbon habe ich noch nicht gesehen. Tatsushi Omoris, Tadas Do It All House und Sequel. Habe ich auch nicht gesehen. Ryu Takebayashis Mondays habe ich besprochen, ist ganz großartig. Takahisa Seses In the Wake ist auch ganz weit oben auf meiner To-Do-Liste. Sese ist ja immer so ein bisschen selten großartig, was ich von ihm gesehen habe, aber eigentlich immer gut. Und Keiichi Kobayashis About the Pink Sky habe ich auch nicht gesehen. Gucken wir gerade mal, was die sonst so gemacht haben. Keiichi Kobayashi hat erst 8 Filme gemacht und die habe ich alle nicht gesehen. Kann ich also nichts zu sagen. Sese habe ich ein paar gesehen. Wie gesagt, wenig Fantastisches, aber viel Gutes. Der hat auch 61 Filme gemacht. Der hat unter anderem diesen Gackt und Hyde Film Moonchild gemacht, den ich auch irgendwann mal unbedingt gucken muss. Der ist, glaube ich, ein bisschen interessant. Nee, welchen ich zumindest ganz spannend fand, war hier The Promised Land von 2019. Film über so eine Dorfgemeinde, wo ein Mädchen verschwindet und dann gibt es da so Schuldzuweisungen und so weiter. Ja, sehr spannendes Ding, sehr gut. Und ich sag gerade, der ist selten überragend, immer gut. Ich habe nur diesen gesehen. Ich dachte, ich hätte mehr von ihm gesehen, aber anscheinend, laut Letterboxd, habe ich nur diesen gesehen und der trifft dann zumindest in meine Beschreibung von nicht überragend, aber gut. Und abschließend, was wären so deine aktuellen Lieblingsschauspielerinnen aus Japan? Gibt es da welche, für die du jeden Film schauen würdest? Bei mir käme dann nur Yuoi in Frage. Und hast du da gegebenenfalls kürzlich nochmal jemanden für dich entdeckt? Ja, ich richte mich ja eigentlich immer nicht so sehr nach Schauspielmenschen. Das ist ja immer so ein bisschen, ne? Aber ich bin ja vor einiger Zeit auf diese so 80er Jahre Idols gestoßen im Zuge des Kadokawa-Gedönses. Da wären natürlich Hiroko Yakushimaru und Tomoyo Harada ganz weit vorne. Dann bin ich ja großer Fan von einem Menschen namens Nippelmann, nämlich Junichi Okada. Ein Grund, warum ich mir diesen sehr nationalistischen Scheißfilm, The Fighter Pilot angesehen habe, der ganz, ganz furchtbar war, aber Okada ist halt gut und er hat Nippel. Natürlich schaue ich mir gerne alles an, wo Tsukamoto mitspielt auch, wo er nicht nur Regie geführt hat, was mich auch ein paar Mal zu ganz interessanten Dingen geführt hat. Also der spielt ja dann oft nur so kleinere Rollen, aber da kamen ein paar ganz interessante Filme bei rum, zum Beispiel Welcome to the Quiet Room fand ich ganz interessant, Scoop fand ich super, Kiba, The Fangs of Fiction war super, und dann auch so obskure Dinge wie The Perfect Education, die man ruhig mal gucken kann, wenn man auf fragwürdiges Kino steht. Ja, aber das Ist auf jeden Fall einer. Ich guck mal gerade so meine meistgesehenen Schauspieler. Das sind zuletzt eigentlich mehr so Gesichter, die eigentlich überall auftauchen, wie Tomoro Taguchi, den ich ja sensationell gut finde, aber der meistens nur so als Nebendarsteller irgendwo in einem Film aufploppt, genauso wie Yoji Tanaka oder neuerdings auch Susumi Tedajima, der eigentlich nicht mehr so viel in großen Rollen macht, aber ja, wen hatte ich denn eigentlich in meiner als Schauspielmensch für meinen Dingens des Jahres, Schauspielmensch des Jahres. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wen ich da ausgesucht habe. Ich guck mal gerade, wen ich dieses Jahr speziell gesehen habe, ob da noch jemand bei ist. Da ist eigentlich auch niemand bei. Jemand, den ich aber neulich ganz sensationell gut fand in einer Rolle, wo ich mir dachte, von dem möchte ich gerne doch noch mal ein bisschen mehr gucken. Das war jetzt keine neue Entdeckung, aber jemand, den ich nicht so auf dem Schirm hatte, ist Ryo Kase, der, von dem ich schon relativ viel gesehen habe, also 17 Filme, aber der ganz großartig war in Kitanos Kubi, als Oda Nobunaga, wo der eigentlich die ganze Zeit auf 180 war, mit so einer Vene aus dem Hals quellen, und ich dachte mir, heilige Scheiße, wie gut ist der denn eigentlich? Von dem möchte ich dann auf jeden Fall gerne nochmal ein bisschen bewusster mehr sehen. Auch ganz lustig ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass ich relativ viel von Kazuki Kitamura sehe und gesehen habe, und der mir dann auch so ein, zweimal doch recht positiv aufgefallen ist. Und ja, Saidi Ito ist natürlich auch so ein Mensch, der immer geht, genauso wie Sakura Ando, aber das muss man ja eigentlich auch keinem mehr erzählen. Die sind ja sowieso immer ganz, ganz großartig. Ja, aber sonst, ich bin nicht so wahnsinnig Schauspieler fixiert. Insofern habe ich da jetzt gleich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ja, wie gesagt, es sind mehr so Leute, die immer wieder auftauchen und dann positiv auffallen. Wobei natürlich noch gesagt werden muss, mein meistgesehener Schauspieler, ne, der Shibukawa Kiyohiko, der geht natürlich immer. Also muss man ihn mehr lassen. Ja, aber so viel dazu. Abschließend, kaufst du eigentlich auch noch Filme auf Disc? Viele Filmfans scheinen ja mehr auf Streaming und digitale Sammlungen zu setzen, wobei ich beiden misstraue. Streaming-Content kann auch mal verschwinden und Internet kann auch mal ausfallen. Ich kaufe noch Discs und wie schon oben erwähnt, kosten die japanischen unverhältnismäßig viel, da ich Subs selbst hinzufügen muss. Danke an Japan für die mittlerweile quasi nicht mehr existenten englischen Untertitel auf deren Veröffentlichung. Und nur DVDs digitalisieren kann, habe ich zuletzt eine Menge davon gekauft, und die Preise hätten hierzulande locker 4, 5 Blu-rays oder 2 4K-Discs bekommen. Weißt du, wieso gerade da Japan so teuer ist? Kenne kein Land, wo die Preise so dermaßen hoch sind. Im Grunde ist das Preisniveau, wie es ganz zu Beginn des DVD-Zeitalters Ende der 90er war. Ja, ich kaufe noch Discs. Japanische Discs kaufe ich primär gebraucht oder eben, wenn sie mal im Angebot sind. Zum Neupreis kaufe ich fast nie irgendwas, weil es eben unverhältnismäßig teuer ist, wie du schon schreibst. Das hat einen Grund, und zwar, dass ich hier eigentlich bis heute noch erstaunlich gut der Verleih gehalten hat. Also klar, heute ist der auch schon mehr oder minder tot. Es gibt aber noch erstaunlich viele, verglichen mit Deutschland, erstaunlich viele Videotheken. Und ja, einfach weil sich die Leute dann, bis Streaming losging, vermehrt Filme geliehen haben, waren die im Kauf dann eben einfach teurer. Also das hat sich nie so durchgesetzt, dass man sich da einfach Unmengen Dinger irgendwie zu Hause hinstellt. Ja, das waren dann halt mehr so Sammlerdinger, und dementsprechend sind die Preise relativ hoch. Ja, ist blöd. kann man nichts machen. Wie gesagt, ich kaufe dann auch durchaus noch welche, dann primär gebraucht oder später, wenn es mal ein bisschen günstiger ist, kann man machen. Was zum Digitalisieren, was man da sagen könnte, ist, kauft dir ein externes Blu-ray-Laufwerk, ist nicht so teuer und dann geht das. Das ist nicht so schlimm. Kann man so per USB dann dran stecken, habe ich hier auch. Klappt ganz gut. Da kann man da auch mal ganz gut welche gucken, die nicht dem eigenen Ländercode entsprechen und so Kram. Geht schon. Also, so viel dazu. Aber nee, ich habe relativ viele Discs. Meistens kaufe ich dann eben doch eher die aus England, weil die einfach preiswerter sind, Untertitel bieten und ansonsten ist man eigentlich online so gut bedient, da gibt es so viel Kram. Ne? Also, ja. Naja, am abschließendsten, wenn du bis hierhin durchgehalten hast, ja, habe ich mit langer Unterbrechung, dann herzlichen Dank für deine Zeit und deine Geduld. Auf jeden Fall immer gerne. Gerne auch wieder ein Jahresrückblick von dir. Du hast ja doch wahrscheinlich wieder 700 Millionen Filme mehr gesehen als ich. Können wir gerne wieder diskutieren. Und sei sicher, dass dein Output immer sehr, sehr gerne gehört wird und hoffentlich auch bald wieder mehr mit dem Altstadtkino zusammen. Eure XXL-Analysen japanischer Filme sind immer super, auch wenn die Titelauswahl zuletzt nicht so ganz meinem Geschmack entsprach. Ja, ich glaube, Daniels Geschmack ist auch nicht so ganz deiner. Daniel ist ja doch der Mann fürs fragwürdige Kino, aber da kriegen wir auch bestimmt mal wieder was Schönes hin. Ja, aber freut mich, dass auch jemand diese großen Besprechungen mag. Sind wir in letzter Zeit auch so ein bisschen von weggekommen. Können wir gerne mal wieder ein bisschen schauen. Also, Jane, sagt er. Also, bis bald quasi. Vom Möchtegern Japaner Rurufu. Ja, gerne. Immer wieder. Macht mir immer viel Freude, so Kram zu verlesen. Ist nämlich sehr simpel für mich zu halten. Und ist auch schön, einfach mal Rückmeldung zu kriegen. Deswegen auch an euch jetzt hier gerne. Ich habe auch gesehen, wir hatten tatsächlich mal wieder Kommentare im Blog, wo ich ganz erstaunt war und erschrocken war. Und da gucke ich nicht viel zu selten rein, ob da Kommentare sind. Was mich aber sehr gefreut hat, ist, dass es doch ein bisschen Interaktion bezüglich des Jahresrückblicks gab, also gerade bei uns auf dem Discord, wo ihr gerne hinkommen könnt. Also da sind relativ viele Leute, aber leider nicht so wahnsinnig viele Leute aktiv. Aber im Zusammenhang des Jahresrückblicks wurde da doch ein bisschen aktiver gepostet und geschrieben und diskutiert. Und das finden wir sehr gut. Auch gerne, wie gesagt, auf Twitter beziehungsweise X oder auch auf Blue Sky. Ich habe auch ganz viele Blue Sky Codes zu vergeben, falls da irgendwer Bock drauf hat. Schreibt mich an irgendwo, dann kriegt ihr einen Code für Blue Sky, dann könnt ihr da gerne reinkommen und die Twitter-Alternative probieren. Ich finde es sehr angenehm, aber sind halt noch ein paar wenig Leute da. Aber ja, falls ihr Bock habt, ich habe im Moment noch fünf Codes dafür. Die würde ich liebend gerne irgendwelchen guten Menschen geben. Also, ja, schreibt mich gerne an, sagt, hey, ich hätte gerne so einen Blue Sky Code, dann könnt ihr den gerne haben. Also, von mir aus, ne? Wie gesagt, gerne immer Rückmeldungen, auch wie diese gerne insofern. Also, bei den E-Mails schaue ich nicht ganz so oft rein. Ist ähnlich wie die Kommentare, kommt meistens nichts Wichtiges, also insofern übersehe ich da viel. Schreibt mich lieber über eben Twitter oder sowas an, da kriege ich es dann auch mit. Oder ja, kommt auf den Discord und sagt, hey, hier, na, ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Dann gucke ich auch in die E-Mails rein, so wie das Rolf immer macht. Schickt mir eine E-Mail und sagt, ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Und das finde ich sehr gut, das freut mich sehr und ich werde mich jetzt dem Japanuary widmen und ich hoffe, ihr macht auch mit, ihr guckt ein paar japanische Filme, habt viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!